redet, ist nicht tot.
Harald Welzer ist Soziologe, Sozialpsychologe und Publizist, hat viel über die Vergangenheit gearbeitet und denkt und redet viel über die Zukunft bzw. die Zukünfte. Hallo Harald.
Hallo.
Was ich eigentlich dachte ist, wir reden über den Stand der Dinge oder die Lage der Nation oder sowas. Und jetzt habe ich dann in der Vorbereitung gesehen, du hast ziemlich viel über die Vergangenheit gearbeitet beziehungsweise über das Gedächtnis und die Erinnerung gearbeitet. Wie funktioniert Erinnerung?
Oh, das ist eine ziemlich umfassende Frage.
Wir haben ja Zeit.
Also, vielleicht fangen wir mal mit dem ganz Grundsätzlichen an. Erinnerung hat wahrscheinlich weniger mit der Vergangenheit zu tun als mit der Gegenwart und der Zukunft. Und zwar ist das Vermögen, sich erinnern zu können, ja überhaupt nur dann sinnvoll, wenn ich das aus Überlebensgesichtspunkten betrachte. Also ich muss mich auf etwas Vergangenes beziehen, um jetzt irgendetwas in der Gegenwart zu bewältigen. Das ist jetzt nicht, ich muss Habermas gelesen haben, um die Welt zu verstehen und so.
Würde es denn helfen?
Da können wir später drüber reden. Aber es ist, was weiß ich, wenn ich ein einfaches Lebewesen habe, das greift ja auf bestimmte Erfahrungen, Umwelterfahrungen zurück, um weiter überleben zu können. Also wo finde ich Nahrungsmittel oder wo schütze ich mich vor einem Fressfeind oder solche Sachen. Ja? Auch schon darin liegt, dass die können sich ja sozusagen nur sehr begrenzt erinnern im Unterschied zu Menschen. Aber darin liegt, dass Erinnerung eigentlich mehr mit der Zukunft zu tun hat als mit der Vergangenheit. Das ist ein ziemlich verblüffender Aspekt.
Weil also ist Erinnerung im Grunde das Werkzeug im Jetzt, das ich benutze, um aus der Vergangenheit
ganz
Zukunft
genau,
zu machen.
Ganz genau. Und das ist, wenn wir jetzt den großen Sprung machen zum menschlichen Gedächtnis, darin liegt es auch begründet, dass Erinnerung nicht so sehr faktenorientiert ist, sondern ich nehme das aus der Vergangenheit auf eine Art und Weise, wie ich es gebrauchen kann, um jetzt etwas für die nächste Zeit sozusagen zu haben, mit dem ich umgehen kann. Also weil der Witz an der Sache ist ja, dass Menschen, was ihre eigenen Erinnerungen angeht, felsenfest davon überzeugt sind, dass das alles stimmt.
Ja.
So, es steht mir noch vor Augen, ich sehe es noch wie gestern. Aber das nur selten tatsächlich der Fall ist. Unheimlich viel ist erfunden, ergänzt, stammt gar nicht von einem selbst.
Noch mehr ist wahrscheinlich verdrängt, ne?
Das weiß ich gar nicht mal. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, das ist eine ziemlich kreative Masse, die man da mit sich rumschleppt. Und die wird je nach Lebensalter, also Gegenwartserfordernis, mal so neu kombiniert, schöner ausgekleidet, ergänzt und so weiter.
Wozu darf ich meine Erinnerung denn dann benutzen? Wenn ich jetzt sage, ich sehe es mal ganz genau vor Augen, also wenn ich ein Verhalten im Jetzt mit meiner Erinnerung begründe und davon ausgehen muss, dass meine Erinnerung gar nicht stimmt.
Ja, lebenspraktisch gehen wir ja davon aus, dass das stimmt. Der Klassiker ist doch der Beziehungsstreit oder der Ehestreit.
Stimmt,
ja?
Immer.
Wo dann, was weiß ich, super schön, nettes Dinner mit Bekannten und sonst was. Es wird erzählt vom Venedig-Urlaub. Der Gatte sagt irgendwie, und ich weiß es noch wie gestern, als wir auf dem Markusplatz gestanden haben. Und dann sagt die Frau, totaler Quatsch, du hast doch die ganze Zeit Durchfall gehabt und im Hotelzimmer gelegen. Mhm. So. Und beide sprechen über denselben historischen Sachverhalt und haben vollkommen verschiedene Erinnerungen daran. Und das führt zu Konflikten. Und die Konflikte sind eigentlich die Situationen, in denen man merkt, wie künstlich, wie artifiziell die Erinnerung ist. Normalerweise merkt man es aber nicht, weil man kann ja jeden Scheiß erzählen aus der eigenen Vergangenheit, wenn es keine Zeugen gibt
Stimmt.
und keine Dokumente, dann kommt man meistens damit durch.
Wenn ich dann diesen Konflikt habe, wie komme ich denn dann da wieder raus? Oder will ich das überhaupt? Oder ist er vielleicht sogar nützlich?
Super Frage. Also es kommt drauf an. Also das kann dann ja unheimlich witzig sein,
ja,
wenn sich das aufklärt, das, was nicht gestimmt hat. Und es kann ganz dramatisch sein, weil es könnte sein, dass dann dieser Konflikt praktisch etwas zum Ausdruck bringt, was in der Beziehung sowieso nicht funktioniert. Es kann sein, dass es einen Teil der eigenen Lebensgeschichte in Frage stellt. Es kann alles Mögliche sein. Aber vielleicht müssen wir es gar nicht so dramatisch machen. Mir kommt es eigentlich nur darauf an, dass man seinem eigenen Gedächtnis nicht trauen sollte.
Wie lange hast du gebraucht, um über diese Idee oder überhaupt auf die Idee zu kommen, dass das Gedächtnis das Werkzeug ist, um die Zukunft zu regeln, bis du gesagt hast, ich kümmere mich jetzt nicht mehr um die Vergangenheit oder um die Erinnerung, sondern ich kümmere mich um die Zukunft?
Auch da gibt's keine direkte Verbindung. Also ich finde, ich habe ja auch mich auf andere Weise wissenschaftlich mit Vergangenheit beschäftigt als mit Holocaust und allen möglichen historischen Schrecknissen. Dann gab es den Weg, dass es mich interessiert hat, wieso erinnern sich Menschen eigentlich anders an die Vergangenheit, als sie nach Maßgabe der Historiker gewesen ist. Sehr logisch, Nationalsozialismus, ja. Welches Universum an falschen Erinnerungen gibt es in diesem Zusammenhang? Ja? Und dann war das ja damals mal ganz prägnant bei der sogenannten Wehrmachtsausstellung. Ja. Als diese Wehrmachtsausstellung lief und dann reihenweise ehemalige Kriegsteilnehmer, also die damals junge Soldaten waren, da hingegangen sind und dann vor den Bildern gestanden haben und gesagt haben, so war das bei uns nicht. Und dann gab es ja immer sozusagen die Unterstellung, die lügen.
Ja.
Ja.
Und ich also nicht die Wehrmachtssoldaten lügen.
Ja, die Wehrmachtssoldaten lügen, weil wir wissen ja, das war ein Vernichtungskrieg und die haben das alles mitgekriegt und so weiter. Und ich habe damals gedacht, nee, die lügen nicht. Die
sagen nur die Unwahrheit.
Die lebensgeschichtliche Erinnerung ist etwas anderes als die historische Wahrheit. Ja. Weil zu einer Erinnerung gehört auch immer der Kontext und die Deutung, wie ich damals etwas wahrgenommen habe. Martin Weiser, der ja auch unter Verdacht steht, dass diese Sachen, der hat mal gesagt, ich glaube, das ist in einem Roman, Ein springender Brunnen, glaube ich, da gibt es den wunderbaren Satz, ich kann meine Erinnerung nicht belehren. Und dann gibt es, da ist dieser Widerspruch drin, ja. Das, was ich weiß, beispielsweise, es war eine schöne Zeit und wir hatten eine tolle Kameradschaft und da sind auch Leute gestorben, ist etwas ganz anderes als, ich war Teil eines Vernichtungsfeldzuges und habe die schlimmsten Sachen gemacht, ja.
Mhm.
Und es ist, glaube ich, bei vielen dieser, jetzt mittlerweile sind sie ja fast alle tot, aber bei diesen Kriegsteilnehmern tatsächlich so, dass die ja nicht unbedingt jetzt geschichtsleugnen würden, sondern damals bei der Wehrmachtsausstellung war es auch so, dass viele gesagt haben, das mag wohl so gewesen sein. Aber ich habe es nicht erlebt.
Mhm.
Und diese autobiografische Wahrheit ist eine Wahrheit anderer Qualität als die historische Wahrheit.
Ist die autobiografische Wahrheit denn tatsächlich unbelehrbar?
Bis zum gewissen Grad glaube ich schon. Also das heißt ja nicht, dass die nicht dann die Geschichte akzeptieren könnten und sagen, aha, das war ein Angriffskrieg und in diesem Angriffskrieg hat auch der Holocaust stattgefunden und da hat Deutschland Schuld auf sich geladen. Das können ja viele von denen sagen. Also dass sie sagen, in unserer Einheit ist das nicht vorgekommen, obwohl es historisch vielleicht vorgekommen ist, negiert ja nicht den historischen Sachverhalt als Ganzen.
Aber warum können die nicht sagen, ich habe Schuld auf mich geladen?
Weil das ist mit der eigenen,
starke Zumutung?
Mit dem eigenen Erleben, mit der eigenen Identität und mit dem Zeitkern dessen, wer man da gewesen ist, zu tun hat. Und auch derjenige, der man gerne auch gewesen sein will. Ja, niemand zieht sich gerne die Persona eines Verbrechers, eines Mörders oder sonst was an.
Gibt's da Grenzen? Also wenn ich auf mich gucke, ich habe mir mein Leben lang eingebildet, ein unglaublich fairer, ausgleichender Mitschüler gewesen zu sein, bis mich dann ein alter Schulfreund, da war ich dann schon 40 oder sowas, darauf hingewiesen hat, nee, Freundchen, wir haben damals den und den in den Schrank gesperrt.
Ja.
Damit kann ich umgehen. Also das kann ich integrieren, dass ich sage, oh scheiße, ich war wohl doch eher ein Arschloch.
Ja, aber das ist auch, die würde man jetzt, wenn man genauer fragen würde, ist, wie weit geht denn das Zugeständnis mit dem Arschloch? Ich vermute, man hat sofort eine Konstruktion, wo man sagen würde, das war aber die Ausnahme, ich war ja nicht dauernd so. Oder ich war, ja. Also ich glaube, das Selbstbild von sich selbst, eine miese Type zu sein, ist, wenn man nicht zufällig Donald Trump ist, relativ schwer aushaltbar.
Wahrscheinlich hat er auch nicht mal der das selbst.
Ja, wahrscheinlich.
Wieso gerade dieser Forschungsschwerpunkt?
Oh, das kann ich nicht beantworten. Ich habe eigentlich in meiner wissenschaftlichen Arbeit immer Fragen verfolgt, die ich selber hatte. Das ist aber nicht normal, weil Wissenschaft funktioniert eigentlich so, dass man versucht, Fragen zu beantworten, die andere haben. Und da gab es halt bestimmte Sachen, dass mit der Mordbereitschaft oder der Bereitschaft, Dinge zu tun, von denen die Betreffenden selber 4 Wochen vorher gesagt hätten, das würde ich nie machen. Das hat mich interessiert. Den Grund weiß ich nicht. Mhm. Aber ich fand es immer unbefriedigend, diese Hollywood-Vorstellung zu haben von diesen Nazi-Schergen, die irgendwie total böse sind und dann wollen die unbedingt die Juden alle umbringen und so weiter. Das fand ich immer, alles fand ich in der Schule schon irgendwie total unbefriedigend. Und dann habe ich gedacht, der Sache muss man auf den Grund gehen. So. Und deshalb habe ich dann ziemlich viel und auch ziemlich brutales Zeugs dort quellenmäßig und sowas recherchiert, um diese Fragen zu verfolgen. Und dann kam es quasi automatisch auch zu der Frage, na gut, viele von denen leben ja heute noch, auch von den Tätern leben noch. Damals lebten sie noch. Und was ist jetzt eigentlich mit deren Erinnerung an diese Sachen? Und so hat sich das eine aus dem anderen ergeben und irgendwann hatte ich die Nase voll von diesen Themen, weil sie auch ekelhaft sind. Mhm. Und dann kam es quasi zu dem Twist, zu sagen, nee, ich interessiere mich jetzt mal nicht mehr für die Vergangenheit, sondern ich interessiere mich für die Zukunft. So war der Weg.
Wie interessiert man sich eigentlich für die Zukunft? Weil die gibt's ja nicht. Also ich habe mal einen Technikfolgenabschätzer interviewt, der sagte, nee, ich rede immer nur über Zukünfte.
Ja, das ist so ein bisschen Koketterie. Natürlich gibt es keine Zukunft als Totalität. Mhm. Aber es gibt ja für jeden von uns mindestens mal eine erhoffte Zukunft. Und auch nochmal ganz an den Anfang zurück, wie funktioniert eigentlich Erinnerung? Ich meine, man kann ja sagen, Menschen leben ganz außerordentlich stark in der Zukunft. Also niemand würde eine Lebensversicherung abschließen oder überhaupt irgendeine Versicherung oder sich ein Haus bauen oder einen Urlaub buchen, wenn er nicht permanent sich vorausentwürfen würde in die Zukunft. Mhm. Ja, und wir nehmen das aber im Alltag überhaupt nicht wahr, dass das eigentlich alles Handlungen sind, die von der Gewissheit geprägt sind, dass es einen Morgen gibt. Ja.
Wie weit kann dieser Vorausentwurf gehen? Gibt es da sowas wie eine, sag mal, psychologische Grenze? Also ich habe für Juni einen Urlaub in Irland gebucht, das kann ich sehr gut denken. Ja. Ich bin jetzt 48, ich kann nicht mal im Ansatz denken, womit ich mit 58 mein Geld verdiene.
Ja. Also ich hatte neulich den schönen Satz einer über 90-Jährigen gelesen, die gesagt hat, also wo ihr Enkel ihr irgendwelche Anlageempfehlungen gegeben hat und dann sagt sie, entschuldige mal, ich würde mir noch nicht mal grüne Bananen kaufen. Also das hängt natürlich vom Lebensalter ab. Mhm. Je jünger man ist, desto mehr Zukunft ist da.
Und aber desto mehr denkbar, Entwurf.
Ja, ich glaube schon. Und je älter man wird, desto kürzer wird dieser Zukunftshorizont. Dann wird er ja manchmal dann verlagert auf die Kinder oder die Enkel oder so. Oder auf die Welt als Ganzes. Aber das System ist ja nicht nach oben offen. Das ist ja einfach so.
Ist das dein Trick, das Denken an die Zukunft auf die Welt zu verlagern?
Nö. Also da wäre ich auch, glaube ich, gar nicht altruistisch genug dafür.
Ja, warum machst du den ganzen Scheiß?
Weil es mich interessiert. Und weil ich es vielleicht einfach aus einem ganz einfachen Grunde, ich finde es irgendwie, sagen wir mal, schmählich unter den Möglichkeiten zu bleiben. Ich finde, die Welt ist voller Möglichkeiten. Und gerade für Leute, denen es so gut geht wie uns, ist sie noch viel mehr voller Möglichkeiten. Und ich finde es irgendwie peinlich, wenn man immer drunter bleibt.
Warum tun wir das eigentlich? Aus Angst zu verlieren, was wir haben? Weil wir nicht wissen, was kommt?
Ja, also ich glaube, dass es was ganz Grundsätzliches ist, dass das Allermeiste von dem, was wir tun und wie wir uns verhalten, das verläuft ja nach Skripts. Wir haben ja eine Menge von Vorlagen, ja, ohne das zu wissen. Also wie verhält man sich in welcher Situation? Wie verhält man sich jetzt in einem Interview? Mhm. Wie verhält man sich im Unterschied dazu in einem Zufallsgespräch? Wie verhält man sich, wenn man beim Zahnarzt auf dem Stuhl sitzt? Und so weiter und so weiter. Ja, und für alle diese Sachen gibt es Skripts. Mhm. Weiß man, wie das geht und verhält sich entsprechend. Für das, was kommen wird, gibt es im begrenzten Umfang Skripts. Also klar kann man vielleicht sagen, selbst fürs Sterben gibt es einen, was aber, glaube ich, nicht stimmt. Ich glaube, es gibt einen fürs Todsein. Also weil dann.
Ja, aber es ist ja, da ist man ja nicht mehr.
Eben,
von daher.
Genau. Ja. Also, aber man weiß schon, irgendwann ist das Ding durch. Also insofern gibt es da einen Fixpunkt, während alles das, was dem vorausliegt und was da kommen mag, dafür haben wir in begrenzter Weise nur Skripts. Also wie ist es zum Beispiel, wenn man sehr schwer erkrankt? Haben nur Leute ein Skript dafür, die das schon mal erlebt haben? Wie ist es, wenn Krieg ist? Haben wir nicht, weil wir haben das Gott sei Dank noch nie erlebt und so weiter und so weiter. Das heißt, für vieles, was in der Zukunft liegt, weil es eben unbestimmt ist in vielerlei Hinsicht, liegt nichts vor und alles, wobei nichts vorliegt, ist etwas, was verunsichert. Das macht schon ein bisschen Angst.
Oder erzeugt Sehnsucht. Also Krieg ist da ja so ein ganz, finde ich, interessantes Ding. Ich habe das Gefühl, gerade wenn ich so in Internetforen und soziale Medien und sowas gucke, dass es gerade in unserer doch sehr satten Gesellschaft in vielen Menschen eine Sehnsucht nach sowas wie Krieg gibt. Liegt das daran, dass die das falsche Skript haben, dass sie zu viel Hollywood-Krieg gesehen haben?
Ja, ich glaube schon. Also ich meine, das ist ja nun auch, es gab 1914 eine Sehnsucht danach, in den Krieg zu ziehen.
Gut, bis 14 sah Krieg aber auch anders aus.
Ja, aber als sie ihn dann erlebt haben, ging für viele die Sehnsucht relativ schnell verloren. Und sowas Ähnliches gab es 1933 auch. Es gibt es auch insbesondere bei jungen Männern. Es gibt es auch eben bei jugendlichen Dschihadisten und so weiter und so weiter. Nur wenn dann die Realität kommt, dann ist es meistens eher weniger schön. So, das ist eine konstante Erfahrung. Ich habe noch nie was anderes gehört über den Krieg, wenn er denn da ist. Ich selber habe Gott sei Dank noch nie einen erlebt.
Wenn man über die Zukunft nachdenkt oder vor allen Dingen über die Zukunft der Welt oder der Gesellschaft nachdenkt, muss man erstmal gucken, wo wir stehen. Wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir gerade sind? Also was ist schiefgelaufen? Weil es ist ja offensichtlich nicht viel in Ordnung, auch wenn es sich ständig so anfühlt, als wäre alles super.
Also ich würde dir da jetzt mal ganz hart widersprechen. Es ist sehr viel mehr in Ordnung, als nicht in Ordnung ist. Wir leben ja unter Bedingungen extrem hoher Lebenssicherheit.
Für mich und für dich ist alles in Ordnung,
ja.
Aber für die Welt?
Ja, für die Welt ist eine andere Frage, aber wir müssen ja irgendwo
einen kleinen an und gehen dann ins
Ja. Und ich würde sagen, wenn man sich eine Gesellschaft wie unsere anguckt und die Bedingungen, unter denen man leben darf, ist unfassbar viel in Ordnung. Ja. Deshalb ist auch dieses ganze dusselige, dauererregte Gegreine, ja? Also ich habe gerade heute Morgen, als ich wieder mal Paradise Papers gelesen habe, fiel mir dann dieses ganze Gerede von Kontrollverlust des Staates wegen der Flüchtlinge ein. Ja. Ich meine, das, was da bei den Paradise Papers zutage kommt, das ist Kontrollverlust. Ja, da versagt staatliche Kontrolle, da versagt Staatlichkeit radikal. Aber generell, deshalb komme ich jetzt drauf, funktioniert die Staatlichkeit unheimlich gut. In unserer Gesellschaft.
Fällt mir immer wieder auf, wenn irgendjemand mir erzählen will, beziehungsweise irgendwo hinschreibt, Deutschland sei ein Failed State.
Ja, so ein.
Da denke ich mir auch mal, und warum kann ich dann übermorgen zum Zahnarzt?
Ja, man kann zum Zahnarzt, man kann ins Krankenhaus, man kann in ein Taxi steigen, die Busse fahren, selbst die Bahn fährt aus zwar verspätet, Wasserhahn aber sie Wasser, fährt, ja. Aus dem Wasserhahn kommt Wasser. Dieses Wasser ist sogar sauber, was da rauskommt. Man geht auf die Straße, wird nicht geschlagen, ein Polizist darf einen nicht schlagen. Es ist unfassbar viel reguliert. Es gibt alles, was man haben will, wenn man das Geld dafür hat. Wenn man gar kein Geld hat, gibt es Unterstützung von staatlicher Seite. Also egal, wie defizitär diese Dinge an manchen Stellen sind, sie sind alle da und alles funktioniert. Also man muss ja nur mal in einem
Selbst Land, die marodeste Schule funktioniert noch einigermaßen.
Selbst die funktioniert noch und selbst unter den beschissensten Bedingungen lernen die Kinder noch was und so weiter. Ja, und wir haben in der Hinsicht eine völlig falsche Optik. Ja, weil man kann das zivilisatorisch gar nicht genug würdigen, was alles funktioniert. Ja,
aber was stimmt denn dann mit unserer Erinnerung nicht?
Ach, wieso?
Wenn die eine falsche Optik macht, ist das nicht vielleicht, kommt das vielleicht aus der Erinnerung?
Nee, ich glaube, das kommt aus einer Kommunikationskultur, woran ihr Medienfuzzis ja mit schuld seid, dass die ganze Zeit es offensichtlich interessant ist, an allen Sachen irgendwie rumzumäkeln und
ich
alles
das raus.
und alles furchtbar zu finden, ja, und super skandalös und furchtbar erregt darüber zu sein und sagen wir mal, eine Sendung sich vorzustellen, die den Titel hat, alles ist gut. Und die würde davon handeln, dass eigentlich so viele Sachen total gut sind.
Finde ich schwierig.
Eben.
Weil ich natürlich die Nachricht, also wenn ich eine Nachricht überbringe, dann ist das ja zumindest für so in so einem Medienkontext ja immer eine Abweichung von der Normalität.
Ja.
Das heißt, in dem Moment, wo ich gute Nachrichten überbringe, zeige ich, dass die Normalität schlecht ist. Und das ist doch eigentlich eine Welt, die ich nicht haben will.
Kannst du das im Mittelteil nochmal wiederholen? Okay.
Also, wenn ich die Nachrichten einschalte, ich sehe immer nur Krieg, Tod, Teufel, alles schlimm.
Ja.
Ja? Beziehungsweise nicht alles schlimm, sondern das schlimm, das schlimm, das schlimm, ja, das schlimm, daraus leite ich ab, alles sei schlimm.
Ja.
Wenn ich jetzt Nachrichten zeigen würde, in denen steht, das läuft gut, würde doch das Publikum daraus ableiten, im Umkehrschluss, alles läuft schlimm, darum müssen die darauf hinweisen, was überhaupt mal gut läuft.
Es ist um die Ecke gedacht. Also ja, ich fände es ehrlich gesagt viel interessanter und verblüffender, wenn man wenigstens mal spaßeshalber mal deutlich machen würde, was ist eigentlich der Hintergrund der schlechten Nachrichten? Also in welchem Universum finden die eigentlich statt? Deshalb zum Beispiel die Leute denken ja, dass wir permanent durch Terror bedroht sind, ja? Was ja der größte Blödsinn der Weltgeschichte ist. Wir haben 20.000 Terrortote im globalen Maßstab pro Jahr. 20.000.
Ja.
Ja. Und davon gehen 98% auf Kosten ganz anderer Länder und auch insbesondere muslimischer, religiöser Gruppen und sowas als Opfer, nicht als Täter. Ja. Und hier denkt der Durchschnittsdeutsche, er kann kaum noch auf die Straße gehen, weil gleich kommt wieder der mit dem Sprengstoffgürtel. Und das ist alles total schief von den Bildern her. Ja. Und wir leben in der sichersten Welt, also wenn man in Deutschland, in der sichersten Welt, die es menschheitsgeschichtlich überhaupt jemals gegeben hat. Und die Leute haben irgendwie Angst, dass ihnen was passieren könnte. Das macht
einen, weil sie so viel zu verlieren haben.
Nee, weil sie dauernd irgendwie mitgeteilt kriegen, dass Tod und Teufel rund um sie rum ist. Und nicht so friedliche Menschen wie ich und andere und so.
Wenn ich dich richtig verstehe, kämen wir da raus, wenn wir jeweils die schlechte Nachricht kontextualisieren.
Nee, ich möchte einfach mal ganz grundsätzlich die Sachen mal ein bisschen gerade rücken. Das heißt ja nicht, dass man ab dem Zeitpunkt nur noch Gutes berichten soll.
Nee, das meine ich nicht. Aber Schwachsinniger fährt mit Auto in Menschenmenge, springt raus und schreit Allahu Akbar. In was sollte ich diese Meldung einbetten?
Also die Meldung zum Beispiel, die würde ich unter ferner Liefen überhaupt nur laufen lassen. Ist übrigens interessant.
Endlich sagt's mir mal. Also ich rege mich auch immer drüber auf, wie wir dann tatsächlich, also ich finde mich immer wieder in Diskussionen wo ich sage, Kinder, es ist ein Schwachsinniger mit dem Auto irgendwo reingefahren, das passiert ständig.
Ja.
Und aber auf einmal ist es Terrorismus. Vor allen Dingen, wenn der Innenminister das dann sagt. Und in dem Moment
Sie sind ja dumm. Das einzige Mittel, was Terrorismus hat, ist politische Kommunikation. Ja, nämlich Angst zu verbreiten durch irgendeine Aktion, die jeder machen kann. Das ist ja das Tolle. Es gibt eben keine Waffe gegen Terrorismus. Ja. Also das endet dann wie in Israel, wo kleine Mädchen mit dem Messer Leute abstechen oder so. So, es gibt kein Mittel dagegen. Das einzige effektive Mittel, was Terrorismus dieser Art hat, ist Angst zu erzeugen. Und Angst können sie nur erzeugen, wenn sie mediale Resonanzkörper haben für das Ganze. So, das heißt, und das ist ja eigentlich hübsch zu sehen, je mehr diese kleinen Anschläge werden, desto unwichtiger wird das für die Berichterstattung. Und damit erledigt sich der ganze Kram von selbst. Und das Perfide ist, wenn man sich jetzt an die beiden aktuellen Anschläge in den USA erinnert, dass der eine in New York mit einem anscheinend islamistischen Hintergrund, obwohl auch das nur ein Wahnsinniger gewesen ist, der sozusagen mit sich selber Schwierigkeiten hatte, der wird noch 3 Tage medial instrumentalisiert und verhandelt, während das Kirchenmassaker.
Stimmt, das hatten wir ja auch noch, das ist ja schon wieder weg.
26 Tote ist nach einem Tag irgendwie weg, weil war ja nur Kirchenmassaker, war ja nur ein Privatverrückter, während der andere angeblich IS-Verrückter gewesen ist. So, und aber beide Ereignisse, so zynisch das jetzt klingen mag, haben eigentlich global betrachtet überhaupt keinen Stellenwert. In dem Sinne hätten sie auch gar keinen Nachrichtenwert. Aber sie erfüllen halt eine Funktion, auch für den Innenminister und für Donald Trump und andere. Das heißt, die werden instrumentalisiert, aber sie erzeugen deshalb ein Klima des Schreckens und der Angst. Und was aber sozusagen von der Faktizität her überhaupt nicht realitätsangemessen ist. Der Haushaltsunfall ist erheblich weiter verbreitet.
Da haben die Leute das Gefühl, ihn selbst verursacht zu haben und darum eine Kontrolle über die Situation des Unfalls gehabt zu haben. Ja, ja. Aber einen Bekloppten, der mit dem Messer rumläuft, habe ich halt keine Kontrolle.
Stimmt schon.
Aber nur wie gehe ich dann mit den Leuten um? Also ich bin jetzt das Massenmedium, ich melde diesen ganzen Scheiß nicht mehr. Also höchstens unter ferner Liefen, irgendeine Meldung in den stündlichen Nachrichten oder sowas. Dann kommt der Nächste um die Ecke und wirft mir vor, dass ich Lügenpresse sei. Wie finde ich da eine Balance?
Ja, schwierig. Aber im Moment ist die Balance ja nicht gegeben.
Ja.
Also im Moment gibt es halt einen totalen Überhang an Hysterisierung, an Aufregung und an sozusagen monothematischer Aufmerksamkeit auf Katastrophenereignisse, auf das, was nicht läuft. Und insofern ist das ja völlig aus der Balance. Wenn man auf der anderen Seite gucken könnte, wir könnten das ja jetzt mal irgendwie mal anfüllen. Also die amerikanische Künstlergruppe Yes Men, die hat ja mal eine gefakte New York Times gemacht, die auch überall gekauft wurde und zu lesen war und rumlag und so weiter. Und die bestand nur aus guten Nachrichten. Und das ist natürlich total abgefahren. Also gute Nachrichten waren dann auch Bush wegen Kriegsverbrechen verhaftet oder sowas. Ja. Also immer auch standpunktbezogen gute Nachrichten. Aber das ist eben auch das Lustige, dass eigentlich bei uns ja niemand mehr mit guten Nachrichten rechnet. Insofern wäre das irritierende Moment wahnsinnig groß.
Wenn aber doch alles völlig in Ordnung ist und wir nur ein Wahrnehmungsproblem haben, warum müssen wir dann über die Zukunft überhaupt reden oder nachdenken? Weil müssen wir doch einfach nur in Konservatismus verfallen und alles so lassen, wie es ist.
Also das ist jetzt natürlich wieder eine typisch, unzulässige Gesprächsführung.
Tut mir leid.
Weil ich habe ja nicht gesagt, dass alles gut ist. Ich habe ja lediglich darauf hingewiesen, dass sehr viel mehr gut ist als normalerweise mitgeteilt wird. Ja.
Du bist außerdem Leiter der Stiftung Futur 2, die du, glaube ich, auch selber gegründet hast, oder? Mhm. Warum?
Aus dem Grund, über den wir gerade sprechen, das ist ja eine Stiftung, die kümmert sich um Nachhaltigkeit im weitesten Sinne, also irgendwelche anderen Wirtschaftsformen, andere Lebensstile und so weiter. Und der Grund dafür, das damals aufzumachen, war einfach, dass die ganze Kommunikation im Bereich Nachhaltigkeit, Ökologie, Klima ja eine rein apokalyptische Kommunikation ist. Auch da ist es ja so, dass rauf und runter negative Mitteilungen gemacht werden.
Wir werden alle sterben.
Wir werden alle sterben, der Untergang ist nah, die so und so wird ausgebeutet und die Eisbären können nicht mehr überleben und die Polkappen schmelzen und die so. Und alles dieses. Und das mag ja auch an den allermeisten Stellen auch zutreffend sein, nur ist ja die große Frage, was folgt denn bitte daraus? So. Und als Sozialpsychologe, der ich ja auch bin, habe ich dann gedacht, was für ein Quatsch, 40 Jahre lang Negativkommunikation zu machen, die übrigens durch die Realitätserfahrung gar nicht abgebildet
das
wird.
Das ist das Problem.
Ja. Bei den Leuten geht's ja super gut, aber selbst wenn es ihnen nicht gut gehen würde, aus negativer Kommunikation kriege ich niemals eine positive Handlungsmotivation. Und um Welt zu verändern, brauche ich ja in irgendeiner Weise eine Basis, von der aus ich proaktiv agieren kann. So, und das kriege ich damit niemals hin. Ja, mit diesem ewigen Rhabarber. Jeder, der in diesem Land aufgewachsen ist, weiß schon seit dem dritten Lebensjahr, dass die Welt zugrunde geht. Ja, was soll daraus folgen? Also es bringt überhaupt nichts. Und deshalb haben wir gedacht, und da kommt wieder das Positive, lass uns doch mal über die Leute sprechen, die unter den gegebenen Bedingungen absolut abgefahrene Sachen machen, damit die Welt oder ihr Dorf oder sie selber irgendwie besser werden, als es wäre, wenn sie es nicht tun würden. Ganz einfache Gedanke. So, und dann kommt das, was man heute konstruktiven Journalismus nennt. Würde ich ein bisschen in Anspruch nehmen, dass wir das mit befördert haben, ja, weil wir gesagt haben, wir erzählen jetzt einfach Geschichten über Leute, die sowas machen. Und wir erzählen die nicht mit der Einleitung, hier arbeitet jemand mit aller Kraft gegen das Verhängnis des Klimawandels an, sondern hier macht ein Grünraumdezernent in seiner Stadt was vollkommen Abgedrehtes, nämlich die essbare Stadt oder sowas. Ja? Sehr interessante Story. Oder was weiß ich, hier erfindet jemand die Bionade oder irgendwie sowas. Ja? Das sind ja interessante Geschichten einfach, die auch als Geschichten funktionieren, selbst wenn es gar keinen Weltuntergang und keinen Klimawandel gibt.
Aber der Weltuntergang ist wahrscheinlich die Motivation dafür, die essbare Stadt zu machen.
Muss es ja gar nicht sein. Ich glaube, die Motivation, also ich habe mal, jetzt kommt lebensgeschichtliche Erinnerung, deshalb mit Vorsicht zu genießen. Meine politische Sozialisation oder Erziehung beginnt mit der Anti-AKW-Bewegung. Mhm. Also wir sind als Schüler in rostigen Volkswagen irgendwie nach Grunthe und nach Brockdorf gefahren, um uns dort irgendwie revolutionär gegen die Staatsgewalt zu stellen. So. Und ich habe mich später, und das hat viel damit zu tun mit meinem politischen Werdegang, weil es dann eben Ungerechtigkeit gegeben hat und die Polizei hat sich schlecht verhalten, ja, und man hat so entwickelt super Feindbilder und all sowas, sehr wichtig für politische Entwicklung. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich mich auch nur eine Sekunde lang ernsthaft für Atomkraftwerke interessiert habe.
Natürlich nicht.
Nee, was heißt natürlich nicht? Ich würde ja sagen, ich war ja schon mit 14 ein dezidierter Gegner der Atomenergie, der zivilen Nutzung der Atomenergie. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung von Atomenergie, absolut null. Und das spielte für mich, glaube ich, auch viel weniger eine Rolle, als da so ein bisschen Abenteuerexkursion zu machen und mit anderen Leuten zusammen was Spannendes zu erleben. Okay? Und insofern muss als Ausgangsmotiv dafür, interessante Dinge zu sein, zu tun, muss ja nicht das liegen, dass man schon am Zustand der Welt verzweifelt ist, sondern es könnte einfach auch einfach noch geiler sein, als es ohnehin schon gewesen ist.
Ja.
Ja. Und es gibt sich später, wenn man gefragt wird oder wenn man dann nachts nach Hause kommt und die Eltern haben jetzt im Fernsehen die Schlacht um Brockdorf gesehen und so, und man wird dann irgendwie, warum machst du das? Bist du wahnsinnig oder so? Dann fängt man an, die Argumente zu benutzen, die dann die offizielle Anti-AKW-Bewegung benutzt, ja? Um das zu legitimieren. Ja. Aber
Und hofft, dass nicht mal jemand nachfragt.
Genau, ja. Was ja auch nie passiert. Aber man sagt natürlich nicht, warum ich da hingefahren bin, weil es einfach geil ist.
Remi demi.
Ja, so, aber das eigentliche Motiv ist geil oder zu den Coolen gehören, je nach dem eigenen Gusto. Und deshalb muss man das machen. Und alles andere kommt hinterher, die Legitimation.
Die Frage wäre also nicht, warum sollte ich eine essbare Stadt machen, um etwas gegen den Klimawandel zu tun, sondern die Frage wäre, wie kann man eigentlich eine essbare Stadt machen, weil ich gerade die Idee habe, eine essbare Stadt zu machen.
Die Idee,
also quasi als Kunstwerk, wenn man so will.
Na, oder was auch immer, da kann doch
also
jemand.
Also nicht als Kunstwerk, aber mit der Motivation eines Künstlers, sage ich mal.
Also da kann doch jetzt jemand sein, der zum Beispiel sagt,
Ich habe keinen Bock darauf, dass immer die gleichen Häuser hier stehen. Fressen wir
sie weg. Ich habe keinen Bock darauf, dass überall derselbe Ginsterbusch steht.
Ja.
Also das Paradigma ist, Stadtgrün muss pflegeleicht sein und nicht irgendwie einladen zu schlimmen Sachen. Mhm. Sexualverkehr im Busch oder Drogenhandel oder sonst was. Also es muss pflegeleicht, muss billig, muss irgendwie sicherheitstechnisch kompatibel sein. Das ist die Prämisse. Und dann sagt so jemand, nee, kann auch ganz anders sein. Wir können doch auch zum Beispiel Stadt als Garten betrachten und können doch Nahrungsmittel hier produzieren. Es muss doch nicht sinnloses Zeugs sein, sondern ich kann das doch unter Nutzungsgesichtspunkten mal betrachten. Und dann denkt er weiter und denkt, kann ich ja mal ausprobieren. Warum denn nicht? Mal gucken, was passiert. Und dann geht ja was in Gang. Mhm. Und dann kann es sein, dass genau dieselbe Person 4 Jahre später, nachdem das ein Erfolg ist, sagt, ich habe das gemacht als wirksame Maßnahme gegen das zunehmende Artensterben und so weiter und so weiter. Aber in Wirklichkeit hat er vielleicht nur Bock gehabt, das auszuprobieren. So. Kann er vielleicht auch Gründer, vielleicht wollte er auch jemanden beeindrucken oder vielleicht hat er das schon als 10-Jähriger gedacht, warum eigentlich nicht Stadt als Garten, verdammt nochmal. Kann ja auch sein.
Ja.
Aber wir merken doch an solchen Sachen, dass das Motiv im Angesicht des Ergebnisses eigentlich sogar auch total egal ist.
Bei der essbaren Stadt.
Ja.
Ja. Wenn du jetzt natürlich jemanden hast, der sich als Kind schon überlegt hat, dass es eine total geile Idee sein könnte, mit Autos mit riesigen Rauchwolken durch die Gegend zu fahren, konterkariert er ja, er befördert dann den Weltuntergang, über den wir eigentlich gar nicht nachdenken wollen.
Ja, aber das kann uns vom Motiv her genauso egal sein wie im positiven Fall.
Gut, wenn man es jetzt abstrakt, ja, okay, wenn man es jetzt abstrakt betrachtet, ja, dann ist es erstmal wichtig, dass jemand ein Motiv hat und dieses Motiv irgendwie umsetzt. Aber wie begrenzen wir ihn darin, die Welt schlechter zu machen, als sie jetzt?
Ja, das ist eine andere, indem wir sie besser machen. Also wir sind ja total schlecht. Also wenn ich mit meinen ganzen Nachhaltigkeits-Peers irgendwie rede oder Postwachstum oder was da alles im Angebot ist, dann laufen die ja immer mit ihrem tränenumflorten Blick durch die Welt und sind total verzweifelt darüber, dass die allermeisten doch so weitermachen, wie sie halt weitermachen. Und obwohl sie so tolle Sachen immer sagen, nämlich...
Obwohl sie so tolle Sachen in ihre Smartphones schreiben, ja.
Nämlich, dass das CO2 immer weiter anwächst und die Polkappen weiter schmelzen und so weiter und so weiter. Und dass doch irgendwie suffiziente Lebensstile, so der aktuell beliebte Begriff...
Suffizient. Ausreichend.
Naja, kein Mensch weiß, was das ist.
Ja.
Ja, Leute wissen maximal noch, was ein SUV ist, also ein SUV.
Insuffizienz kennt man auch noch so ein bisschen.
Ganz, wenn man mal im Krankenhaus war oder so. Aber jedenfalls, also das ist jetzt das Dollste. Und dann frage ich immer, liebe Kinder, was habt ihr denn anzubieten? Was habt ihr denn anzubieten? Was ist denn eure Story? Was ist denn das, was ihr den Leuten irgendwie vor die Nase halten wollt, damit die auf euren Pfad gehen? Suffiziente Lebensstile, weniger ist mehr oder diese ganze Kram, das ist doch keine Geschichte, das ist doch kein Angebot. Und insofern ist das so, wie soll man sagen, so fantasiefrei und unter den Möglichkeiten bleibend, wenn man sich nicht die Mühe macht, tatsächlich mal was anderes anzubieten. Und deshalb, das ist ja die große Chance derjenigen, die die Welt schlechter machen, als sie sein müsste, die haben gar keine Gegner. Sie haben überhaupt keine Gegner.
Die Zukunft hat also ein Marketingproblem.
Sie hat ein riesiges, sie hat ein absolutes Marketingproblem. Man muss das jetzt mal angucken. Also die jetzt läuft ja gerade aktuell in Bonn eine mal wieder die größte Klimakonferenz aller Zeiten. Die werden ja jedes Jahr immer größer, finde ich auch total geil. So, und da soll nun zur Abwechslung das Weltklima gerettet werden. Was passiert? Sigmar Gabriel teilt der Welt mit, dass man der deutschen Autoindustrie nicht schon wieder was zumuten müsste. Die haben doch schon so viel zu tun gehabt, damit die Grenzwerte bis 2020 zu fälschen.
Mhm.
Jetzt kommt schon wieder irgendwas. Die Grünen rudern in den Jamaika-Verhandlungen zurück und sagen, naja, das mit dem Kohleausstieg und ja, so
nicht
und mit dem Verbrennungsmotor, also da muss man sich nicht auf Jahreszahlen, also das ist ja nicht notwendig, ja, da wollen wir und so weiter. So, also es gibt gar nicht gewissermaßen irgendein Bollwerk, was dieses ewig Falsche irgendwie aufhalten würde. Außer ein paar zauseln, die dann sagen, aber ich kann Ihnen mal folgendes Diagramm zeigen, so geht es nicht weiter. Wir wissen aber, kommen wir an den Anfang zurück, wir wissen schon seit 40 Jahren, dass es so nicht weitergeht. Ja. Geht aber ganz dufte weiter, solange man seinen Arsch an der Wand hat, nämlich als Bewohner einer bevorzugten Gesellschaft.
Nur was würden wir dem Claim Freude am Fahren entgegenstellen?
Freude am Nichtfahren. Ja, nee, mal ganz ernsthaft. Mal ganz ernsthaft. Also, ja, weil ich finde das ja teilweise total bizarr. Mein Lieblingsbeispiel, Christmas Shopping in New York. Ja. Ich möchte gerne meine Umfrage dazu machen, und zwar unter den Leuten, die das machen. Und ich würde wetten, dass mehr als die Hälfte überhaupt keinen Bock darauf hat, das zu machen. Warum? Weil die alle schon 3 schlaflose Nächte vorher verbringen, bevor sie in den beschissenen Flieger einsteigen und Holzklasse 8 Stunden da drin sitzen, mit Zubringer 11 Stunden oder sowas, um in einer Stadt, in der sie nicht sein wollen, weil sie viel zu groß ist und viel zu unübersichtlich und viel zu laut und sonst irgendwo, und übrigens, wo ganz viele fremde Menschen sind, auch scheiße, dann irgendwie in ein extrem schlechtes Hotel zu gehen, nur um den Zweck, 2 Tage lang die Fifth Avenue lang zu latschen und sich Sachen im Schaufenster anzugucken, die sie nicht kaufen können, weil sie viel zu teuer sind. Und dann steigen sie in ein Kackflugzeug wieder zurück und fliegen Holzklasse und denken, wenn sie dann abends Günther Jauch einschalten, schön, dass ich wieder da bin, warum habe ich diese Kacke überhaupt gemacht? Ich wette, dass ganz viele Menschen bei genauerer Betrachtung, wenn sie unter sich sind, sagen würden, eigentlich will ich das nicht. Das bringt mir nichts. Sagt mir doch etwas, weshalb ich zu Hause bleiben darf.
Ja. Ja?
So, aber dieses.
Weil die Welt untergeht.
Eben. Und genau da sind wir bei dem Punkt. Warum machen wir nicht eine Propaganda fürs Zuhausebleiben? Ist nämlich viel geiler, zu Hause zu bleiben, als durch die Sicherheitskontrollen da zu gehen und schikaniert und gedemütigt zu werden und irgendwie den Iris-Scanner anzugucken und all dieses Zeugs, ja? So, und die Leute sind im Grunde genommen ja der Alternative deswegen total entwöhnt, weil ihnen niemand eine sagt. Es gibt halt keine.
Zu Hause bleiben ist aber wachstumsschädlich.
Ja, total.
Wie würden wir dann unseren Kapitalismus organisieren?
Ich bin ehrlich gesagt nicht der Anwalt des Kapitalismus. Das ist mir vollkommen, das ist dann das Problem der
Kommunist.
Das ist das Problem derjenigen, die irgendwelche Produkte an den Mann oder die Frau bringen wollen. Das ist nicht mein Problem.
Aber die Arbeitsplätze.
Ja, die Arbeitsplätze. Schönes Thema. Ich könnte mal jetzt stundenlang drüber reden, aber sagen wir mal, die reine Gegenwartsbezogenheit. Es ist ja klar,
Das ist ja genau das, was gerade in den Koalitionsverhandlungen im Bund passiert. Ja. Dass gesagt wird, das mit dem Kohleausstieg können wir nicht machen, weil Arbeitsplätze.
Ja, weil
das haben wir damals in Nordrhein-Westfalen wegen der Steinkohle auch gesagt. Mittlerweile haben wir da so viel Subvention schon reingepumpt, dass wir einfach die Kumpel hätten zu Hause sitzen lassen und aufbezahlen können.
Die ganze Zeit. Ja, klar.
Das ist ja immer das Argument. Wie knacke ich das? Hast du da eine gute Idee?
Naja gut, also wir haben ja jetzt zum Glück eine breite Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen. Also wir haben ja im Grunde genommen...
Aber das reicht nicht, um Wachstum
zu machen. Nee, aber wir haben eine ganz andere Themenstellung. Wir haben ja was super Bescheuertes, dass Arbeit besteuert wird. Ja, dass ich Lohnsteuer und Einkommensteuer bezahle, während Kapitaleinkünfte viel geringer besteuert sind und Eigentum und so weiter, alles das so. Und deshalb ist es ja schon doppelt verhängnisvoll, wenn es Zeiten größerer Arbeitslosigkeit gibt, dann gibt es nämlich zum Beispiel die Belastung der Sozialkasse, weil die Arbeitslosen subventioniert werden müssen, aber die zahlen auch keine Steuern.
Ja.
Das heißt, es ist sozusagen ein immer doppeltes Problem, was man da hat. Ein
bisschen Verbrauchssteuern zahlen, ja.
Ja, die zahlen dann auch ein bisschen Mehrwertsteuer und sowas. Aber da ist im Grunde genommen sofort ein Fehler im System drin, wenn man idiotischerweise dabei bleibt, Arbeit zu besteuern. Das ist totaler Quatsch, Punkt 1. Punkt 2 ist, bedingungsloses Grundeinkommen würde auch den ethischen Druck von diesem ganzen Arbeitsthema nehmen. Ja, weil wenn jemand nicht mehr verdienen möchte, dann bleibt er halt mit seinen 1200 Euro und gerät unter keinen existenziellen Druck, weil er kriegt halt dieses Grundeinkommen. Und man könnte plötzlich auch anfangen, das ganze Arbeitssystem super gut umzubauen. Die schlechtest bezahlten Berufe, die wir im Moment haben, sind Pflegeberufe und Betreuungsberufe. Die würden
am meisten verdienen.
Die würden am meisten verdienen.
Weil da würde dann wieder Marktwirtschaft passieren.
Ja.
Die Nachfrage, die Nachfrage müsste so viel Geld geben, dass das Angebot hinterherkommt.
Ja. Und was die ganzen Konsumgeschichten angeht, naja gut, da ist es vielleicht heute, passiert ja viel Konsum deswegen, weil die Leute sich dafür entschädigen wollen, dass sie halt rackern wie die Blöden. Daher kommt, oh, jetzt gönne ich mir mal was. Christmas Shopping in New York, wenn man sowieso schon 14 Stunden am Tag arbeitet. Ja, super geile Idee. Nein, aber wenn der Druck vom Kessel kommt, dann brauche ich auch nicht mehr so viel Konsum von Dienstleistungen und Gütern, um mich irgendwie noch ein bisschen bei Laune zu halten, um den Scheiß weiter mitzumachen. Das heißt, auch da nehme ich ein bisschen den Druck aus dem System. So. Und insofern ist das Thema mit den Arbeitsplätzen, das wollte ich eigentlich sagen, das ist ja eins, was ohnehin so sehr auf der Agenda steht, dass ich mir jetzt nicht irgendein dusseliges Energieunternehmen oder gar die Autoindustrie ständig wedeln lassen möchte, dass sie sagen, wir sind aber die mit den Arbeitsplätzen, denn so wie die Automobilindustrie sich die letzten 20 Jahre aufgestellt hat, gehen sie am schludrigsten mit den Arbeitsplätzen um, weil die haben ja überhaupt keine Vorstellung, was sie in Zukunft sein wollen. Das sind doch Clowns, diese Leute. Außer, dass sie ihre Autos immer größer machen und noch einen 17. Airbag einbauen und irgendwie mit Apple oder mit Google kooperieren, weil sie dumm wie Scheiße sind, kommt da ja nichts. Die sind ja auch nicht innovativ, in keiner Weise. Ja, das ist die dümmste Industrie, die es gibt. Und eine hochsubventionierte noch obendrein. Und die einzige Überlebenschance, die die für sich gesehen haben, ist, es tun sich immer mehr Märkte auf. Na gut, spätestens bei der ersten großen Wirtschaftskrise in China werden sie sehen, wie das ist mit den ganzen Märkten. Und im Übrigen geht das nicht für immer. Kurz und gut, die gehen sorglos mit Arbeitsplätzen um. Und übrigens mal von dem ganzen Betrug und den Kartellabsprachen mal ganz abgesehen, ist auch sehr schlecht für die Arbeitsplätze, wenn denn unser Staat so funktionieren würde, dass sie die Leute mal irgendwie an die Kandare genommen hätten. Passiert ja nicht. In den USA übrigens ganz anders. Mhm. Da sitzen ja VW-Manager im Gefängnis. Das ist ja auch interessant.
Warum kriegen wir das eigentlich nicht hin?
Ich glaube, es gibt eine starke Automobilindustrie in diesem Land und ich glaube, die machen eine extrem erfolgreiche Lobbyarbeit. Ich glaube daran
nicht. Das ganze Land ist ja auf das Automobil designt. Also die ganze Flächenversiegelung der letzten 100 Jahre ist ja im Grunde automobilgetrieben.
Ja, also die Vorstädte, die man dann durch Pendelverkehr und so weiter, klar.
Das heißt, sie brauchen wahrscheinlich nicht mal Lobbyarbeit zu machen, sondern die Politik ist da vorauseilend gehorsam unterwegs, oder?
Beides.
Weil sie sich eine andere Welt nicht
vorstellen. Der VDA-Präsident war vorher Verkehrsminister und sowas. Ich meine, wovon reden wir? Ja. Aber es ist schon, ich finde, seit diesem Dieselskandal und seit den Kartellabsprachen, über die ja niemand redet, ist dieser Wirtschaftszweig so offensichtlich deutlich auf den Hund gekommen, dass es mich richtig ankotzt, wie wenig gegen diese Leute gemacht wird. Es ist so unfassbar und es ist übrigens auch unfassbar, worüber reden wir denn? Bonner Klimakonferenz etc. etc. Es wird noch nicht mal irgendwo in irgendeinem Wahlprogramm, geschweige denn in Jamaika-Verhandlungen, ein Tempolimit gefordert. Also das Simpelste, was es überhaupt geben könnte zur Emissionsreduzierung, fasst niemand an. Ist doch total irre, damit die alle.
Aber sich drüber wundern, dass 600, die Amerikaner alle Waffen haben.
Ja, die haben Waffen. Wir haben 650 PS starke SUVs, mit denen man auf der linken Spur alles inhaliert, was vorneweg unter 2 Tonnen weg, also da wagt, da rumzufahren. Und das ist alles irgendwie Dufte, weil sichert Arbeitsplätze oder was? Das ist doch total crazy.
Eins deiner Bücher heißt Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Wie kannten wir die eigentlich? Weil was du gerade beschrieben hast, ist, wie wir sie kennen.
Ja, das ist die Welt, wie wir sie kannten, ist die, wo man gedacht hat, das geht immer alles so weiter.
Ja.
Ja. Und es ist ja schon seit ein paar Jährchen klar, nee, so richtig geht es so nicht weiter. Und wenn das Ende der Welt, wie wir sie kannten, gekommen ist, dann muss man entweder anfangen zu trinken oder andere Rauschmittel zu nehmen oder mal dringend anfangen, eine neue zu machen.
An wem ist es, diese neue zu machen?
An mir.
Das ist also die ganze Last der Welt auf deinen Schultern.
Nee, nee. Ich kann ja nicht alles erledigen. Ja. Nein, aber ich finde, es gibt niemanden anders als Adressaten solcher Forderungen als sich selbst.
Ja.
Immer vorausgesetzt, man hat das Privileg, in einer freien Gesellschaft zu leben. Ich würde sowas jemandem, der in der Türkei leben muss, zurzeit nicht sagen. Weil dieses Gespräch, was wir hier führen, ist ja in einer solchen Gesellschaft schon gefährlich.
Ja.
Ja. Und da kann man auch dran sehen, wie schnell sich Verhältnisse verändern können. So, aber in unserem Land kann auch jeder was machen. So überhaupt kein Problem. Ich finde zum Beispiel auch dieses Gerede von den Mutbürgern, da kriege ich echt Pickel.
Mutbürger?
Ja.
Also das, die Leute, die was machen, anstatt sich nur zu beschweren, oder?
Ja, aber dass die dann mutig sind. Als bedürfte es Mut in einem Rechtsstaat Dinge zu tun. Ja, als sei irgendwas, es gibt ja so eine ganze Helden und Mut und sonst was Rhetorik, ja.
Ist doch die ist bei mir noch gar nicht so vorbeigekommen.
Also okay, bei mir kommt die dauernd
ganz
vorbei.
Froh drum.
Okay, ja. Dann können wir das Thema gleich überspringen.
Wenn die Voraussetzung dafür, etwas zu machen, also ohne Mut aufbringen zu müssen, die freie Gesellschaft ist, wie bewahren wir die am besten? Weil wenn ich in Teile dieser Gesellschaft gucke, sehe ich gerade Bestrebungen, die abzuschaffen.
Ja. Macht man ganz genauso, nämlich auch das sofort an sich selber adressieren und sagen, okay, ich schätze diese Gesellschaft und wenn die angegriffen wird, dann muss ich sie verteidigen.
Auf welche Weise?
Also
auf welche Weise verteidige ich die Gesellschaft gegen Pegida? Oder muss ich die überhaupt verteidigen?
Also gegen Pegida muss man sie nicht. Gegen Pegida muss man sie nicht verteidigen, weil das sind irgendwie Lokalhanseln, ja. Die eine völlig unproportionale mediale Aufmerksamkeit haben. Deshalb sprechen wir jetzt auch gar nicht weiter über die. Da wird schon genug drüber gesprochen.
Von wo droht Gefahr? Ist es die AfD, die tatsächlich die parteigewordene Ablehnung der freien oder offenen Gesellschaft ist?
Nee, die größere Gefahr ist ganz einfach die, dass man Demokratie als etwas Gegebenes versteht und nicht als etwas, was nur dann existiert, wenn es hinreichend Menschen gibt, die für Demokratie eintreten. Das ist der ganz springende Punkt. Also Demokratien gehen nicht an ihren Feinden zugrunde, sondern an zu wenig Freunden.
Ja.
So. Und wenn wir eine Situation haben, wo Demokratie unter Druck gerät, dann haben wir auch eine Situation, wo es einfach erforderlich ist, dass mehr Menschen als unter normalen Bedingungen sich aktivieren und sagen, jetzt machen wir mal was, gründen irgendeine Bürgerinitiative, gehen bei irgendwelchen Aktivitäten im Kirchenkreis, Flüchtlingshilfe oder sonst was, organisieren selber irgendwelche Sachen, gründen Pulse of Europe oder gründen wie wir die Initiative Offene Gesellschaft und machen mal Aktionsformen für Demokratie. Meinetwegen auch ein Rockfestival, meinetwegen auch eine Fernsehshow, weiß der Gib. Ja? Aber es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Ich fand es eben am prägnantesten, nachdem Donald Trump gewählt worden ist, dass dann plötzlich es ein March for Science gab, dass die Frauen demonstriert haben gegen sexualisierte Politik und sonst was. Und ich habe gedacht, ey, macht es doch vorher, macht es doch nicht hinterher. Ja? Warum kriegt ihr euren Arsch erst dann hoch, wenn es zu spät ist?
Weil man vorher die Gefahr nicht sieht.
Ja, aber die Gefahr für Demokratien ist permanent. Es gibt immer Feinde von Demokratien und im Moment gibt es leider mehr Feinde als viele Jahrzehnte vorher und im Moment gibt es auch sehr machtvolle Feinde. So, und das muss man ja mal realistisch betrachten und dann muss man sagen, okay, jetzt bin ich leider gefragt. Geht nicht anders.
Wie gehe ich dann unmittelbar mit den Feinden der Demokratie um oder ignoriere ich die einfach?
Weil
Wutbürger wird ja jetzt auch sagen, naja, die Bürgerinitiative gegen Flüchtlinge, die ich hier gegründet habe, das ist ja ein demokratisches Instrument.
Ja, das kann er ja tun. Und insofern sind
aber
wir ja
letztendlich ist er dadurch, er benutzt ja diese Demokratie, um
Demokratie abzuschaffen.
Demokratie abzuschaffen.
Ja, das ist
der Maßstab, wo ich sage, mit dir spiele ich nicht?
Ja, also ich finde erstens die von der Größenordnung nicht sonderlich relevant. Also eine starke Demokratie kann 20% Demokratiefeinde vertragen, das ist kein Problem.
Wenn sie denn stark ist.
Wenn sie denn stark ist und wenn sie nicht den Fehler macht, diese Clowns die ganze Zeit zu hypen.
Mhm.
Ja, das ist mal die Voraussetzung. So, und insofern neige ich dazu, das eher zu ignorieren und sie nicht noch dauernd aufzuwerten. Großer Fehler der Leitmedien die ganze Zeit hinweg. Und lieber eben, und auch da kommen wir auf das alte Thema zurück, lieber darüber zu sprechen, welches Land ich eigentlich haben möchte und wie das aussieht. Das heißt ja nicht, dass man nicht über Probleme spricht, aber ich möchte mir doch das Recht herausnehmen, über die Probleme zu sprechen, die ich selber sehe und nicht über die, die ständig von der neuen rechten Seite als Problem definiert werden.
Mhm.
Ja, ist doch absurd. Ist doch völlig absurd. Zum Beispiel, dass die ganze Zeit man über Sicherheit redet.
Das verstehe ich auch nicht.
Ja.
Ja. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass es unsicher ist.
Na, ist es ja auch nicht. Ja. Ist ja ein Phantasma.
Hätte sein können, dass ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Also, ich gucke ja immer zuerst bei mir, ob ich vielleicht irgendwie eine Fehlwahrnehmung habe. Welches Land möchtest du denn haben?
Also,
wie sieht das aus?
Also ich finde ja, dass dieses, also an der Bundesrepublik sind ein paar Sachen ziemlich beeindruckend. Ich finde zum Beispiel aus meiner eigenen Arbeit heraus, es ist kolossal beeindruckend, dass eine Gesellschaft, die 2,5 Generationen zurück das Reich des Bösen gewesen ist, und zwar in jeder
das
Hinsicht.
Das Reich des absolute Bösen.
Das absolute Bösen, die Empire of Evil.
Ja.
Ja. 2,5 Generationen später eines der liberalsten und demokratischsten Gesellschaften auf der Welt sind. Es wird noch beeindruckender.
Mussten wir eigentlich durch dieses Tal? Oder
das
müssen,
weiß ich nicht.
Müssen Gesellschaften durch dieses Tal?
Nö, die Schweizer sind da nicht durchgegangen.
Und stimmt.
Die sind noch demokratischer als wir. Die haben auch noch mehr Geld. Aber weder die Schweden noch die Schweizer sind durch dieses Tal durchgegangen.
Ja, okay.
Das muss man nicht unbedingt haben. Ja, so eine Katharsis-Geschichte muss da nicht stattfinden. Aber egal, hier ist es jedenfalls so gewesen. Und Strafverschärfung kommt noch dazu, dass es eben in einem Teil des Landes eine totalitäre Gesellschaft noch viel länger gegeben hat. Also, oder nach der einen gleich die nächste kam. Und eben auch diese Diktatur abgelöst worden ist und übrigens durch eine friedliche Revolution. Das ist auch eine
unfassbar.
Historische,
das ist
ja,
absolut
das ist unfassbar. Total irre. Ja. So, und das ist ja etwas, wo man erstmal sagen kann, darauf kann man ja, ich sag's mal so pathetisch, stolz sein. Ich hatte vor einigen Jahren mal eine tolle Diskussion mit zwei Schülern. Eine Schülerin, die deren Vater aus Südafrika kam und die dunkelhäutig ist, und einem wie soll man sagen, biodeutschen Schüler derselben Jahrgangsstufe, und die Diskussion war, darf man stolz darauf sein, Deutscher zu sein?
Ja.
Und das Mädchen hat gesagt, aber selbstverständlich bin ich stolz darauf, Deutsche zu sein, weil das ist ein Land, was zwei Diktaturen überwunden hat,
ja,
und sich demokratisiert hat. Warum soll ich denn darauf nicht stolz sein? Und ich bin auf meinen südafrikanischen Teil auch stolz, weil auch dort ist es gelungen, das Apartheidsregime zu überwinden und eine demokratische Gesellschaft. Und der Junge guckt total irritiert, weil so kann man es ja mal sehen.
Na,
oder?
Das ist wieder genau die positive zukunftsweisende Erzählung,
ja,
die Rechten natürlich nicht haben, weil die sind stolz auf ein kriegerisches, was weiß ich wie deutlich.
Also ich glaube, sie sind im Wesentlichen stolz darauf, dass sie doof sind. Das kann man ja auch sein. Ja? Aber ansonsten gibt es wenig vorzuweisen.
Ja, aber also, stell dir vor, irgendwie so ein Gauland, der da sitzt in der Talkshow und sagt, er ist stolz, Deutscher zu sein, weil wir nämlich eine liberale, offene Gesellschaft sind, die weiterhin daran arbeitet, Diskriminierung abzuschaffen. Das ist doch undenkbar. Und wenn er das tun würde, hätte er keine Wähler mehr.
Nee, genau.
Das heißt, diese Erzählung müssten wir dem entgegensetzen.
Meine Rede. Ja. Genau so müsste man das machen. Und das kann ich aber nur dann machen, wenn ich mich positiv auf eine freie, rechtsstaatlich verfasste Gesellschaft beziehe und nicht negativ darauf beziehe.
und mich auch an ihr beteilige,
ja.
Weil wenn ich da einfach nur sitze wie so eine Wohlstandsmade und so, ich bin ja. stolz auf Deutschland, weil das so liberal ist, letztendlich aber nichts für den deutschen Liberalismus tue, kann ich da auch nicht mehr stolz drauf sein, oder?
Nee, ich meine, aber wir haben ja sozusagen von der Seite des politischen Spektrums, aus dem ich komme, war es ja auch über ewige Zeiten ein totales Unding zu sagen,
ich bin
stolz. Ja, aber ich hab das ehrlich gesagt da im Spätsommer 2015 zum ersten Mal intensiv nicht gedacht, sondern gefühlt, dass ich gedacht habe, das ist doch ein geiles Land. Das ist doch super, was die Leute hier machen. Das ist doch total toll.
Ja, mir ging das bei der letzten Leitkulturdebatte so, dass ich sagte, ja klar, deutsche Leitkultur, offene Gesellschaft, Liberalismus, was ich eben sagte, ja. das ist eigentlich die deutsche Leitkultur.
Nicht? Und das, da ist ja viel da, was ja. man auch stärken kann. Deshalb bin ich ja eigentlich grundsätzlich nicht sonderlich besorgt um den Zustand dieser Demokratie. Es sei denn, dass alle Medien wie auf Führerbefehl hin dieselbe Story erzählen,
ja.
dass die rechte Gefahr wahnsinnig groß ist und dass man aber, das sind nur wegen der Abgehängten, man muss sich jetzt um diese Themen und die Flüchtlinge, Typ Österreich.
Ja.
In Österreich gab es einen völlig eindimensionalen Wahlkampf nur in Bezug auf Sicherheit und Flüchtlinge. Extrem rassistisch.
Wie der das dahin gebürstet hat. Jedes beliebige Thema hat der dahin geschoben.
Ja, aber die SPÖ hat mitgemacht.
Ja.
Ja. Und die haben ja dann nochmal schnell ein Burka-Verbot durchgepeitscht und alles Mögliche. Also so eine Entwicklung können wir die nächsten 4 Jahre auch haben, wenn man nicht aufpasst und wenn die Leitmedien sich weiterhin so strunzdoof verhalten, wie sie es bislang getan haben. Und Politik auch nicht verantwortungsbewusster ist. Aber man kann auch sagen, na ja, es gibt wahnsinnig viele engagierte Leute in diesem Land, so dass man die Diskussion auch anders kanalisieren kann. Und in 4 Jahren haben wir auch die AfD vergessen, weil die sich ohnehin jetzt 4 Jahre lang blamieren wird.
Ich vermute, du redest häufig genug mit Leitmedien beziehungsweise Verantwortlichen von Leitmedien. Hören die dir zu? Wenn nee. Du sowas, die wollen das Nein. nicht hören.
Also ich bin total frustriert in dieser Hinsicht. Also weil wir haben ja mit der Initiative Offene Gesellschaft bis heute 600 öffentliche Veranstaltungen mit 40.000 bis 50.000 Beteiligten gemacht. Wir haben den Tag der offenen Gesellschaft mit nochmal 500 öffentlichen Tafeln in Deutschland durchgeführt. Und es ist in den lokalen Medien sehr breit berichtet worden, vorher und nachher, in den Leitmedien null. Und ich bin darüber nachhaltig irritiert, weil es ja auch tatsächlich so ist, dass ich einen sehr guten Zugang zu diesen Medien habe und eigentlich nie ein Problem gehabt habe zu sagen, ich möchte da gerne mal was drüber schreiben. Nun ist es in eigener Sache schreiben schwierig, ja. aber die Aufforderung, macht doch da mal was drüber.
Guckt es euch doch wenigstens mal an. Sind die denn wenigstens vorbeigekommen? Wahrscheinlich nicht mal das.
Ne? Nicht. Das ist also das, was es gegeben hat, war das Aspekte und Titel, Thesen, Temperamente jeweils berichtet haben, auch sehr schön. Und auch ausführlich, aber das war's. Also weder Spiegel, noch Stern, noch Zeit, noch FAZ, noch Süddeutsche, noch sonst irgendwie was. Noch eben Tagesschau, Heute-Journal, nix, absolut nada. Und das hat eben keinen Nachrichtenwert, wenn irgendwelche guten Sachen passieren. Pulse of Europe hatte dasselbe Problem ganz lange Zeit. Ja, da finden in 80 Städten jeden Tag mit ein paar jeweils vor Ort Hunderten, Tausenden von Leuten irgendwelche Veranstaltungen statt und man berichtet nicht drüber und bis man nicht mehr umhin kann, drüber zu berichten und dann ist der Tenor gleich, naja, das sind ja eh nur Rechtsanwälte, die wollen sich sonntags nicht so langweilen, die machen ihren Spaziergang, deklarieren sie jetzt als Demonstration und die müssen sich aber was einfallen lassen. Also sofort kommt dann auch diese Mäkelmaschine wieder. Und das ist ein Problem, weil in vielerlei Hinsicht funktionieren, und ich bin weit davon entfernt von solchen Begriffen wie Lügenpresse oder so. Wir haben eine fantastische, plurale Medienlandschaft, aber leider funktionieren Teile davon im Moment gegen aufklärerisch und nicht aufklärerisch. Und das macht mich echt ein bisschen porös.
Weil du nicht weißt, wie du da einen Hebel ansetzen kannst, um das zu knacken.
Ja, das, was ich eben im Moment als einzige Möglichkeit sehe, und das ist eine Kategorie aus den 70er Jahren oder 60er Jahren, ist, dass man sagt, wir müssen Gegenöffentlichkeit machen. Also ich verstehe jetzt die Debatten, die wir durchführen, als analoge Veranstaltung der Gegenöffentlichkeit. Wir haben jetzt eine eigene Zeitschrift gemacht, Gegenöffentlichkeit.
Foto 2.
Man sollte ein Fernsehprogramm im Internet machen als Gegenöffentlichkeit. Warum nicht? Also das ist jetzt nicht das Dollste von der Idee her, aber wenn die Nuss nicht zu knacken ist, dann muss man halt ein neues Bäumchen pflanzen.
Wir sind immer noch da. Wie sieht die Welt aus, die du gerne hättest?
Ach so, ja, da war ich ja angefangen. Naja, eigentlich sieht sie, sie sieht in vielen zivilisatorischen Elementen so aus wie die Welt, wie wir sie jetzt genießen dürfen. Wir als relativ sehr kleiner Teil der Weltbevölkerung.
Der Westen, sozusagen.
Ja. Also,
obwohl wir ja immer noch dann zusätzlich noch eine Enklave im Westen sind.
Auch noch.
Also wir sind westlich.
Ja. Aber wir genießen Freiheit und Handlungsspielräume. Ja. So. Und die Frage, die mich umtreibt, und das ist die Welt, wie ich sie gerne hätte, ist, dass diese immateriellen Güter und diese immateriellen Spielräume erhalten bleiben. Aber man wird sie halt nur erhalten können auf der Basis eines anderen Naturverhältnisses, eines, was nicht so zerstörerisch ist wie das, deshalb das Ganze so hochkomfortabel sich entwickelt hat.
Ein suffizienteres Naturverhältnis.
Ich würde sagen, einfach mal ein besseres oder überlebenstauglicheres. Ja. So, und das ist, glaube ich, die große zivilisatorische Aufgabe, vor der wir stehen. Also, welche Welt möchte ich haben? Ich möchte in immaterieller Hinsicht genau die, die wir jetzt haben, aber dafür müssen wir materiell sehr viel verändern. Und das nicht als Pflicht- und Verzichtsaufgabe, sondern eine, die man so denken muss, dass das auch besser ist als das, was wir jetzt haben.
Haben wir, also als wir im Sinne von Summe von Individuen, die Kraft, uns selbst dahin zu steuern? Oder brauchen wir Steuerung über unsere Institutionen?
Ja, also sagen wir mal so, man muss bestimmte Entwicklungsdinge, die von unten angestoßen werden, müssen irgendwann immer institutionell aufgegriffen werden. Weil nur als kleine bürgerschaftliche Aktion oder sowas kann sich das nicht etablieren.
Ohne die Grünen hätten wir nie einen Atomausstieg gehabt.
Obwohl
sie dann am Atomausstieg nicht mehr viel mitgemacht haben. Aber
obwohl man sogar im konkreten Fall eigentlich ja sagen muss, das war dann tatsächlich die Intuition von Angela Merkel.
Aber auf die Idee wäre sie nicht gekommen, nein, hätten die Grünen nicht 30 Jahre Vorarbeit geleistet, oder?
Und als hätte es, ich meine, ein wesentliches Element dafür war, dass es in der Bundesrepublik eine Skepsis gegenüber Atomenergie immer gegeben hat, die auch nie ausgeräumt gewesen ist. In dem Sinne hat auch die Anti-AKW-Bewegung, war sehr, sehr wichtig. Ist übrigens jetzt ein wichtiges Stichwort auch für politisches Handeln. Politisches Handeln funktioniert ja nicht so, dass ich heute eine bestimmte Forderung habe oder etwas durchsetzen möchte und das muss bitte nächstes Jahr realisiert sein. Sondern das sind ja manchmal
sehr dicke Bretter.
Nee, es sind sehr lange Prozesse und merkwürdige Ereignisse, die dann dazu führen, dass plötzlich doch etwas geht. Aber das ist ja genau der Punkt. Wenn das nicht vorbereitet gewesen wäre, dann kommt es auch nicht zu so einer Entscheidung.
Ja.
Das ist ja das Verrückte. Ja. Und insofern muss man politisch, glaube ich, auch immer so arbeiten, dass ein Hinterland geschaffen wird für bestimmte Momente, wo dann die Klügeren unter uns und unter den Politikern, Politikerinnen dann auch die Handlungsmöglichkeit haben, tatsächlich etwas zu tun.
Du hast ja gerade gesagt, ihr macht eine Zeitschrift, Futur 2 heißt sie. Ich muss die Brille hochnehmen, weil ich alterssichtig werde. 5,50 Euro kostet sie. Wer ist denn da die Zielgruppe?
Also die Zielgruppe weiß ich nicht.
Das ist das Denken in der Welt, wie ich sie kannte.
Das ist eigentlich Denken in der Welt, wie ich sie kannte. Nee, wir haben das ganze Futur 2 vorher, vor 6 Jahren, schon ja ohne Zielgruppe aufgemacht. Also ich denke eigentlich immer aus der Notwendigkeit heraus, die ich selber behaupte. Denke, okay, wie damals.
Von der wir ja eben gelernt haben, dass du eigentlich nur Bock auf eine Zeitung hattest, oder?
Ich würde auch sagen, tatsächlich habe ich wahnsinnige Lust darauf, ein Magazin zu machen. Ja. Und gleichzeitig behaupte ich, es gibt eigentlich kein politisches Magazin, was den Herausforderungen sagen wir mal, des ersten Drittels des 21. Jahrhunderts richtig angemessen wäre. Also eines, wo Themen der Zeit gesellschaftspolitisch diskutiert werden, die jenseits des traditionellen linken oder liberalen Spektrums liegen. Also wo es zum Beispiel um ökosoziale Fragen geht, wo es um ökosoziale Gerechtigkeit geht, wo es um Transformation von Gesellschaft geht, wo es darum geht, wie kriegen wir denn wie erhalten wir denn Demokratie auf der Grundlage eines anderen Naturverhältnisses? Alles solche Fragen. Oder wie kriegt man eine soziale Bewegung in die Gänge? Ja, und ich sehe kein Magazin auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt, was sowas macht. Ich sehe eigentlich überhaupt kein interessantes politisches Magazin, muss ich sagen. Da ist vieles sehr altbacken oder öde geworden, was mal die Funktion gehabt hat oder nach rechts abgedriftet oder so. Und deshalb haben wir gedacht, es fehlt eigentlich so ein Ding. Also machen wir mal, das Ding heißt ja im Untertitel Magazin für Zukunft und Politik. Versuchen wir das doch mal. Und und das erscheint halt vierteljährlich mit einem jeweiligen Schwerpunkt. Das erste war Bewegung, das zweite war, was nicht im Wahlkampf vorkommt, das dritte wird Utopien sein. Und so versuchen wir halt mit interessanten, teilweise auch prominenten Leuten eben diese Themen zu umkreisen und in die Debatte zu bringen. Das ist die Idee. Und die Idee funktioniert natürlich nur, wenn irgendjemand am Kiosk dieses Heft sich auch erwirbt oder Abonnent wird.
Das ist klar. Finde ich das denn überhaupt am Kiosk? Also ist so vom Format und Design her ist so das, was man am Flughafen sieht, wenn man viel zu viel CO2 verbraucht und Inlandsflüge betreibt.
Ja, sagen wir es mal so, es gibt es nicht nur am Flughafen, so Future 2, das neue Flughafenmagazin. Es gibt es auch eben an den größeren Kiosken, an allen Bahnhöfen und so weiter. Und wie gesagt, es gibt es eben auch im Abo.
Was ich hier auch noch stehen habe, ist, mich hat noch ein Buchtitel von dir angesprungen. Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand.
Ja.
Wogegen?
Gegen sich selbst in allererster Linie. Also gegen die eigene Verführung, nur etwas zu denken, weil alle das denken und nur etwas zu tun, weil alle das tun. Und das ist eine große Verlockung, das ist eine große Verführung.
Das ist, da gibt's ja unendlich viel Wissenschaft drüber, dass Leute das tun. Warum sie das tun, weiß ich gar nicht. Aber sowas wie Gruppenzwänge.
Und ja, alles Mögliche. Konformität, bla, ja, bla, genau, bla. Genau. Ja, aber dieses Buch macht den Versuch, der geneigten Leserin und dem geneigten Leser mitzuteilen, dass das viel mehr Spaß macht, wenn man das nicht macht. Und versucht auch an Beispielen und so zu zeigen, was eigentlich so Selbstdenker sind und Selbsthandelnde sind. Und das Verrückte ist, muss ich jetzt ehrlich gesagt mit großem Stolz sagen, dass dieses Buch ist ja jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren oder so gibt es das. Das ist unvermindert, wird das gekauft. Mhm. Und es wird aber nicht nur gekauft, sondern es wird oft sehr, also in größeren Anzahlen gekauft und verschenkt. Das ist so ein Buch, wo Leute sagen, da kaufe ich mal 10 Stück und alle meine Bekannten sollen das lesen. Und was aber noch viel besser ist, es gibt irrsinnig viel Rückmeldung, wo Leute sagen, ich habe irgendwie gedacht, das ist scheiße, dieses Buch gelesen zu haben, weil ich habe das Gefühl, ich muss jetzt mal was machen. Und dann erzählen sie, was sie daraufhin gemacht haben.
Ich wollte gerade fragen, was machen die denn dann? Also was löst dieses Buch bei mir aus oder bei den Menschen?
Das löst ganz unterschiedliche Sachen auf. Also bis hin zu, ich möchte nach meiner Schule, ich hatte eigentlich vor, BWL zu studieren, aber ich gehe jetzt erstmal nach, keine Ahnung, Kota Kinabalu oder sonst irgendwie was. Es gibt tolles Beispiel, das ist jetzt nicht wegen Selbstdenken, sondern wegen Future 2. Es gibt eine junge Frau im grünen Vorstand, die mal im Interview gefragt wurde, wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen, sich umweltpolitisch zu engagieren? Da hat sie gesagt, ich habe immer die Sachen von Future 2 gelesen und habe gedacht, jetzt muss ich mal was tun. Es gibt den jetzt beim Selbstdenken einen Internisten, der mir schrieb, er habe dieses Buch gelesen und hatte vor, ein großes Fest zu seinem 60. Geburtstag zu machen. Das macht er jetzt immer noch, aber er hat jetzt seine Gäste beschenkt, die haben alle das Buch gekriegt. Und er hat dann von denen sich gewünscht, dass sie alle mit einer Idee zu seinem Geburtstag kommen, was sie im nächsten Jahr anders machen wollen. Und das sollen sie zeigen und das sollten seine Geschenke sein. Also der hat gleich einen Multiplikator daraus gemacht. Es gibt Leute, die haben eine kleine Genossenschaft gegründet. Also es gibt irrsinnig viele Beispiele, das ist total toll.
Als du das geschrieben hast, hast du damit gerechnet?
Nee.
Hast du es dir wenigstens gewünscht?
Nein, man wünscht sich immer dies oder jenes, aber ich habe eigentlich nicht gedacht, dass es so eine konkrete Wirkung haben würde. Ich habe gedacht, das finden Leute interessant.
So ein intellektuelles Spiel mal, oder?
Ja, naja, das ist schon auch ein ganz witziges Buch, so vom Stil her. Ich habe auch versucht, das anders zu schreiben als ein normales Sachbuch. Aber dass es so funktionieren würde, hätte überhaupt niemand gedacht.
Weißt du, was der Trick ist, den du versehentlich angewandt hast?
Ja, der Trick ist nicht moralisch zu sein.
Ja.
Sondern das Ganze auch ein bisschen lustvoll zu machen und eigentlich Veränderung als etwas darzustellen, was, auch wenn es die Welt nicht verändert, für einen selber schon mal echt ein spaßhafter Schritt ist. Also, dass sobald man damit beginnt, geht es einem besser, als wenn man es nicht machen würde. Also so eine Art Aktivierungsstory. Die heißt dann nicht, wie das sonst in Ratgebern ist, so jetzt aktivier dich mal. 10 Tipps,
das Gewicht zu verlieren.
Ja, sondern es ist eher so eine subkutane Aufforderung. Also dadurch, dass du dann liest, was andere Leute so machen und wie cool das ist oder sowas, fühlst du dich irgendwann bemüßigt, das auch zu machen. Und der andere Trick bei dem Buch ist, dass die erste Hälfte ist quasi eine Leserbeschimpfung. Ja, wie falsch und dumm und sowas das alles ist, alles so mitzumachen und so. Und in
der Hälfte. Also die Konformität, also so in der Masse mitzulaufen.
Ja, und irgendwas gut zu finden hier, was weiß ich, das neueste iPhone und dies und das und jenes. Also man wird so richtig fertig gemacht und dann kippt es um. Und dann sage ich so, jetzt ab diesem Punkt sind sie so sauer, dass sie auf meiner Seite sind und jetzt drehen wir das Spiel mal um. Und dann öffnen sich die Möglichkeiten. So funktioniert das irgendwie. Ist ganz lustig.
Muss ich es wohl doch mal lesen.
Ja, ich finde auch. An dieser Stelle brechen wir.
Genau, wir melden uns in 3 Tagen wieder. Ja. Wir reden immer über die offene Gesellschaft. Was genau ist das eigentlich?
Na, die offene Gesellschaft ist eigentlich nichts anderes als diese, sagen wir mal, diese westliche Nachkriegsdemokratie, also Rechtsstaaten mit auf der Grundlage sozialer Marktwirtschaft und einer sehr umfassenden Teilhabemöglichkeit für alle Gesellschaftsmitglieder. Es ist jetzt nicht der bunte Teller und Multikulti und jeder darf alles oder so, sondern das ist eigentlich der Idee nach die Form von Gesellschaft, wie wir sie haben und wie sie eben auch sehr, sehr erfolgreich in vielerlei Hinsicht gewesen ist. Das ist eigentlich die offene Gesellschaft als, wenn man sagen, politiktheoretische Begrifflichkeit. Ja? Also sie lädt eigentlich alle ein, sofern sie sich an die Gesetze halten, mitzumachen. Das ist eigentlich die Idee bei dem Ganzen.
Das heißt, so eine Gesellschaft, weiß ich nicht, in irgendwelchen osteuropäischen Staaten, die zwar auch Gesetze haben und einlädt mitzumachen, nee, die lädt eben nicht ein mitzumachen, ja, sondern die hat nur Gesetze und schließt Teile der Bevölkerung aus.
Naja, und sie schließt vor allen Dingen nicht alle an der politischen Willensbildung ein. Also die Idee bei einer Demokratie, auch bei einer repräsentativen Demokratie, ist ja, dass der Wille vom Volk ausgeht und auch durch das Parlament auch exekutiert wird. So. Und dafür gibt es Verfahrensregeln. Und das Große, also der Übervater der offenen Gesellschaft ist eben Karl Popper, Philosoph. Dieses Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1944 geschrieben, nicht ohne Grund zu dem Zeitpunkt. Und der sagt, Demokratie ist natürlich ein total imperfektes System. Und es kann eben passieren, dass man auch eine scheiß Regierung wählt. Aber in der Demokratie kann ich die abwählen.
Eben, ja.
So. Das ist der Unterschied zu allen anderen Staaten.
Ich werde meine Regierung gewaltfrei los.
Ja, ja, genau. Und das ist der große Vorteil. Also das heißt, es kann auch durchaus mal blödere Zeiten geben oder sonst was, aber ich habe immer eine Möglichkeit, das zu revidieren.
Hältst du die repräsentative Demokratie eigentlich für eine gute Idee?
Ja, absolut. Ich halte sie auch für eine viel bessere Idee als direkte Demokratie, weil direkte Demokratie extrem stimmungsschwankend ist und von machtvollen Interessen immer okkupiert werden kann. Also wir haben jetzt viele Beispiele von daneben gegangenen Volksbefragungen, von daneben gegangenen Verhinderungen von Reformprojekten und so weiter. Und es wird immer gerne auf die Schweiz verwiesen. Und es wird immer total naiv auf die Schweiz verwiesen, weil das Interessante an der Schweiz ist, die haben ein paar hundert Jahre Erfahrung mit direkter Demokratie. Die sind durch und durch trainiert.
Ja.
Punkt eins. Punkt zwei ist, das, was bei irgendeiner Volksbefragung oder Volksentscheid entschieden worden ist, geht dann durch die parlamentarischen Mühlen durch. Das heißt, auch da wird überhaupt nichts so heiß gegessen, wie es in der Umfrage gekocht worden ist. Und das muss man sich genau angucken. Und ansonsten sollte man immer skeptisch sein, wieso ausgerechnet Rechtspopulisten große Fans von direkter Demokratie sind. Genauso wie Herr Erdogan und Herr Orban, die sind alle totale Fans von direkter Demokratie. Na warum? Weil ich mit Stimmung Politik machen kann und dann gewissermaßen Leute, und zwar die Zugehörigen, die Nicht-Zugehörigen werden immer nicht gefragt, dazu bringen kann, in dem Sinne akklamativ zu sagen, wir wollen das und damit kann ich Herrschaft legitimieren. Also direkte Demokratie ist ein hochkomplexes Instrument.
Harald Welzer, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wer redet, ist nicht tot.